Die bundespolitischen Verwerfungen durch die Europawahl überraschen nicht wirklich. Neuwahlen fordert die Opposition rechts von der Ampelkoalition, also AfD und Union. CSU-Chef Markus Söder nimmt Frankreichs Präsidenten Macron als Vorbild, der für sein Land bereits den vorzeitigen Wahlgang verfügt hat. Allerdings steht da das Grundgesetz im Wege. Bundespräsident Steinmeier kann gar nichts anordnen. Die Opposition hat auch keine Möglichkeit, könnte nur über ein konstruktives Misstrauensvotum einen anderen Kanzler wählen, müsste dafür aber die Brandmauer einreißen und außer den Unions- und AfD-Abgeordneten noch weitere auf ihre Seite ziehen. Neuwahlen werden das auch noch lange nicht. Bleibt als Player Bundeskanzler Olaf Scholz. Da hole ich mir den Politologen Albrecht von Lucke ins Boot, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag, Albrecht von Lucke.
Ja, guten Tag, Herr Castricius, ich freue mich.
Der Bundeskanzler kann auch keine Neuwahl anordnen, aber er kann die Vertrauensfrage stellen. Nur die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag haben sich ja gar nicht verändert. Könnte das aber trotzdem vielleicht sinnvoll sein, dass er das macht?
Das könnte durchaus sinnvoll sein. Und wenn wir nur ein bisschen uns erinnern, vor 20 Jahren, bald 20 Jahre ist es her, hat Gerhard Schröder damals tatsächlich die Vertrauensfrage gestellt. Als sogenannte unechte, das ist der Witz dabei, unechte Vertrauensfrage, in der Absicht eben nicht das Vertrauen ausgesprochen zu bekommen. Weil er argumentierte, es muss das Land angesichts der Zerspaltenheit, damals übrigens mehr seiner eigenen Partei, weil ihm die Linke von der Fahne gegangen war, es muss die Chance des Landes gegeben sein, wieder eine Entscheidung darüber zu treffen, ob er noch das Vertrauen in der Bevölkerung letztlich hat. Das war damals die Überlegung. Und heute wird man durchaus dem Gedanken etwas abgewinnen können, dass eine Regierung, die mittlerweile gerade mal bei 32% oder 31% steht, gegenüber den mal errungenen 52%, auch nicht gerade eine sensationelle Mehrheit dieser Ampelkoalition, dass sie sich diese Frage durchaus zu eigen machen könnte. Aber der große Unterschied besteht natürlich darin, Gerhard Schröder sah sich damals durchaus imstande, in die Offensive zu gehen. Er wollte ja dezidiert in einen Wahlkampf, um die Bevölkerung vielleicht sogar wieder auf seine Seite zu zwingen. Es ist ihm ja auch fast gelungen. Und davon kann bei Olaf Scholz nicht die Rede sein. Also von daher wird es diese Vertrauensfrage nicht geben, aber völlig auszuschließen wäre es keineswegs.
Neuwahl heute wäre aber nicht nur ein Problem für Olaf Scholz und die Ampelkoalition, sondern doch eigentlich auch für die Union. Denn was ist die Alternative zur Ampel? Mit wem sollte ein Kanzler Merz koalieren?
Ja, das ist ein ganz bemerkenswerter Befund. Das, was wir früher mal als große Koalition uns angewöhnt hatten zu bezeichnen, ist mittlerweile allenfalls ein Schatten ihrer selbst. Die große Koalition, also die klassische Paarung von CDU und SPD, bringt auch gerade mal 44% auf die Waagschale. Das zeigt, wie dramatisch dieser Befund dieser Europawahl ist. Wir haben eine zunehmende Zersplitterung, eine Frikassierung, so ist ja mittlerweile der schöne Begriff, eine Frikassierung der Parteienlandschaft. Das, was wir gerade auch im Osten erleben, das Aufkommen des Bündnisses Sahra Wagenknecht, fast Phänomene der Unregierbarkeit, wenn wir mit Blick auf die nächsten drei Landtagswahlen im Osten uns bewusst machen, was da kommen wird, das zeigt, wie schwierig es ist, Regierungsformationen zu bilden. Und das in der Tat wird auch die Konsequenz einer Neuwahl sein, denn eine Zweierkonstellation ist unter gegenwärtigen Zuständen ziemlich unwahrscheinlich geworden, auch mit der CDU-CSU.
Aber was wir dann jetzt wahrscheinlich erwarten müssen, ist eine noch mehr Frikassierung, wie Sie sagen, der Ampelkoalition, dass da erst recht jetzt jeder gegen jeden kämpft und auf seine Werte mehr Wert legt?
Absolut. Und das ist das eigentliche Problem aus meiner Sicht. Wir haben ja das Dilemma, dass diese Ampel, die jetzt zum wiederholten Male einen Neustart verspricht, aber interessanterweise unter, ich sag mal, sehr erschwerten Voraussetzungen. Denn wenn wir den gestrigen Abend nur Revue passieren lassen, also in der Elefantenrunde, die diesmal ja NTV abgebildet hat, der Schlagabtausch zwischen Lars Klingbeil, dem SPD-Vorsitzenden, und Christian Lindner, dem der FDP, da war sehr deutlich zu sehen, dass beide Parteien keine Ambitionen haben, ihre Ansprüche, ihre Profilierung jetzt zurückzustellen. Die SPD will dezidiert, so ist die Aussage, die Deutlichkeit ihrer Position kenntlich machen, gerade weil sie so viele Wählerinnen und Wähler ans Nichtwählerlager verloren hat. Und die FDP gibt sich ohnehin als der eigentliche Sieger unter den drei Ampelparteien. Sie ist stolz wie Bolle, dass sie sagt, wir haben diesmal nicht verloren. Das sieht sie als Bestätigung ihres Profilierungskurses und wird den auch durchaus halten. Das heißt, bei den Haushaltsverhandlungen, die wir jetzt erleben werden, werden wir massive Auseinandersetzungen bekommen zwischen diesen drei Parteien, den Grünen inklusive. Ich sehe also nicht, dass diese Ampel den wiederholten Neustart gerade auf diesem so abgesunkenen Niveau, das sie nur noch hat. Alle kämpfen auf eigene Rechnung, um irgendwie noch die Prozente zu halten, dass sie jetzt den Eindruck der Geschlossenheit machen wird. Das macht das Erscheinungsbild der Ampel ersichtlicherweise noch schwadfataler.
Ja, heißt das, Sie gehen davon aus, dass diese drei Parteien nicht gelernt haben aus dieser Niederlage? Denn sicherlich hat ja dazu beigetragen, dass sie so runtergegangen sind, weil sie nicht mit einer Stimme gesprochen haben und ihre Programme durchgesetzt haben, gemeinsam, sondern eben jeder für sich und alle gegen alle.
Ja, absolut. Aber es ist eben auch ein inhärentes systemisches Problem. Wenn Parteien in dieser Situation, so abgesunken wie sie sind, logischerweise, übrigens gerade die FDP, auf Selbstprofilierung setzen, die FDP ist ja heilfroh, dass sie jetzt mal gerade über den 5% liegt, dann ist das systemische, ja, ich nenne es den systemischen Imperativ, dieser systemische Imperativ geht dahin, dann fast das Maximale dann doch noch irgendwie für sich rauszuholen, dass sie dabei alle möglicherweise sogar wieder verlieren. Ist das, was auf der Strecke bleibt.
Ja, aber man könnte ja auch mal umdenken und sagen, wir holen jetzt das Maximale raus, indem wir zusammenarbeiten.
Ja, das Problem ist nun aber, dass die Positionen kaum vereinbar sind. Eine FDP, die gerade jetzt noch gewonnen hat, beziehungsweise doch Großes, das muss man auch der FDP leider, ich sage es bewusst, zugute halten. Sie weiß doch ganz genau, konkretes Beispiel, wenn wir jetzt in puncto schwarze Null nachlassen würden, also die Schuldenbremse vielleicht sogar bereit wären aufzulösen, was meines Erachtens absolut erforderlich wäre, weil wir eine absolute Notlage haben, das Grundgesetz lässt es übrigens auch zu, dann wüsste die FDP aber, dass die CDU-CSU mit Sicherheit gegen sie Front machen würde und sagen würde, das ist die Umfallerpartei. Seht ihr, die FDP hat viel versprochen, sie hält es nicht. Das heißt, es gibt echte Dilemmata und ähnlich sieht es bei den Grünen und bei der SPD aus. Und insofern halte ich es fast für ausgeschlossen, dass diese drei Parteien noch einmal den versprochenen Neuanfang schaffen, zumal, man muss es auch sehr deutlich sagen, der Fisch stinkt vom Kopf, es keinen Kanzler gibt, der hier eine Führung übernimmt und irgendwie klar machen würde, das hat er in den letzten 2,5 Jahren nicht geschafft, klar machen würde, wohin die Reise geht.
Also kurz gesagt, Sie rechnen jetzt mit 1,5 Jahren einer Bundesregierung als lahme Ente.
Absolut, das tue ich, wenn es überhaupt noch zu diesen 1,5 Jahren kommt. Ich habe große Zweifel, wie das in 3 Wochen über die Bühne gehen soll, wenn denn die drei Parteien wirklich wahr machen, was sie jetzt ankündigen. Vor allem eben SPD und FDP, klare Kante, dann geht diese Kante gegeneinander. Und das heißt, es ist noch gar nicht ausgemacht, dass die es wirklich schaffen. Ich bin sogar der Meinung, dass die FDP vielleicht damit spekuliert, dass sie, wenn sie jetzt das Ding platzen lässt, vielleicht sogar besser rauskommt nach dem Motto, dann doch lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Mittlerweile ist der Unwille gegen die Ampel so groß, dass ich mir nicht sicher bin, ob es nicht einen Bonus gibt für denjenigen, der die Ampel zu Ende bringt.
Da ist also nicht nur Dynamik, sondern auch Dynamit drin, sagt jedenfalls Albrecht von Lucke, der Politologe und Redakteur von Blätter für Deutsche und Internationale Politik. Schönen Dank für heute, Albrecht von Lucke.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.